Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der verstolperten Kabinettsumbildung hatten manche mit einem Denkzettel gerechnet, doch die Wahl ging glatt. Die Abgeordneten der Unionsparteien machten Thorsten Frey mit knapp 92% der Stimmen zu ihrem neuen Vorsitzenden. Damit bekam Frey ein besseres Ergebnis als sein Vorgänger Spahn. Nach der Abstimmung gab es dann eine Aussprache über die Kabinettsumbildung und die Kommunikation von Bundeskanzler Merz.
Mit rund 92% zum Unionsfraktionsvorsitzenden gewählt, Rückenwind für Thorsten Frey. Doch er weiß, die Umfragen für die Regierungskoalition sind schlecht, der Druck hoch.
Wir werden natürlich nicht dafür gelobt, weil wir einen Koalitionsvertrag abarbeiten, sondern wir werden nur dann das Vertrauen und die Zustimmung in der Bevölkerung bekommen, wenn wir es schaffen, die ganz persönlichen Lebensverhältnisse zu verbessern.
Viele Abgeordnete bekamen in den vergangenen Wochen Druck in ihren Wahlkreisen. Unklare Kommunikation des Kanzlers bei seinen Personalentscheidungen, ein häufiger Vorwurf.
Wen der Kanzler als Minister oder Staatssekretär hat, ist ja letztendlich seine Entscheidung. Aber ich finde, der Umgang, das ist aus meiner Sicht nicht so gelaufen, wie ich mir es gewünscht hätte.
Hinter verschlossenen Türen heute eine ausführliche Aussprache zwischen Abgeordneten und Bundeskanzler. Einiger Unmut auch darüber, wie die Koalition Reformen kommuniziert.
Da gibt es noch viel zu tun und das kam jetzt eben in der nicht öffentlichen Aussprache auch schon zur Geltung.
Ich glaube schon, dass er da sehr aufmerksam zugehört hat und auch verstanden hat.
Merz verspricht Besserung.
Dass wir eine bessere Beschreibung unserer Ziele brauchen, dass wir einen besseren Überbau brauchen. Warum machen wir das alles mit diesen Veränderungen und diesen Reformen? Und dass das auch zwischen Regierung, Fraktion und beiden Parteien mit der SPD zusammen, aber auch für uns als Union einfach besser erklärt wird.
Am frühen Mittag war der Kanzler schon hier, im vorübergehenden Amtssitz des Bundespräsidenten, denn Schloss Bellevue wird saniert. Kanzleramtsministerin Warken und die anderen neuen Minister erhielten hier ihre Ernennungsurkunden, doch es fehlt noch der Eid vor dem Bundestag.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Minister diesen Eid in der ersten Sitzung des Bundestages nach der Sommerpause leisten werden.
Manche Verfassungsrechtler halten das für zu spät. In den Ministerien ist die Amtsübergabe heute schon erfolgt. Erstmals äußert sich der bisherige Verkehrsminister Patrick Schnieder öffentlich zu seiner Entlassung.
Ämter werden in einer Demokratie immer nur auf Zeit vergeben. Das ist so, damit muss man sich abfinden. Manchmal hat man andere Zeithorizonte dabei im Blick.
Sein Nachfolger Bilger ist hier kein Unbekannter. Er war früher Staatssekretär im Verkehrsministerium. Carsten Linnemann als neuer Gesundheitsminister muss sich in sein neues Aufgabenfeld noch einarbeiten und appelliert an sein zukünftiges Team.
Wenn wir das zusammen machen, glaube ich, kann man ein Gesundheitssystem, was mit zu den teuersten weltweit gehört, besser machen, effizienter machen, ja, vielleicht auch gerechter machen.
In der Regierung muss Merz jetzt noch einen Staatsministerposten neu besetzen. Weitere Veränderungen plane er dann nicht mehr.
Ja, fragen wir nach bei Anna Engelke in Berlin. Bei der Unionsfraktionssitzung gab es ja offenbar großen Redebedarf. Was hören Sie über die Stimmung dort?
Also die war schon ernst und angespannt, denn allen war ja klar, die vergangenen zwei Wochen, die sind schlecht gelaufen, vor allem für die CDU und ihren Kanzler Friedrich Merz. Die fast 92% für den neuen Fraktionschef Frey, die sind ein exzellentes Ergebnis, aber der Kanzler weiß wohl, das sind die 92% für Thorsten Frey und nicht für ihn. Wie wir hören, ist Friedrich Merz heute vergleichsweise demütig aufgetreten in der Sitzung. Das hat offenbar geholfen, den Unmut der eigenen Leute etwas zu beruhigen. Aber nach den Personalentscheidungen von Friedrich Merz und auch seiner Kommunikation in den vergangenen Wochen sind bei einigen die Zweifel gewachsen, ob er Kanzler kann.
Die neuen Minister wurden heute zwar ernannt, sind aber noch nicht vereidigt. Was bedeutet das jetzt für Ihre Arbeit?
Also nach Auffassung der Bundesregierung können Sie erstmal loslegen. Dafür reiche die Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten. Die Vereidigung im Bundestag, die könne warten bis zur ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause, also in 6 Wochen. Damit will der Kanzler die Kosten einer Sondersitzung sparen. Einige Staatsrechtler zweifeln das an und bisher ist das auch immer anders gehalten worden, also Ernennung und Vereidigung an ein und demselben Tag. Aber das Grundgesetz lässt an dieser Stelle Fragen offen. Es ist also durchaus ein Graubereich, in dem die Minister da jetzt unterwegs sind.
Anna Engelke, vielen Dank nach Berlin. Sind die Personalveränderungen nun der Befreiungsschlag? Diese Frage stellen wir in einem Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Neben den Personalentscheidungen gab es auch politische Beschlüsse. Die Bundesregierung hat die Kürzung der Ökostromförderung auf den Weg gebracht. Dabei wurden die ursprünglichen Pläne von Energieministerin Reiche etwas abgemildert. Für neue kleine Solaranlagen auf dem Dach gibt es die garantierte Einspeisevergütung nur noch für eine kurze Übergangszeit. Und große Wind- oder Solarparks bekommen weniger Entschädigung, wenn das Netz überlastet ist und den Strom nicht abnehmen kann.
Knapp 5 Millionen Solaranlagen gibt es derzeit in Deutschland. Ihr Betrieb lohnt sich auch wegen der staatlichen Einspeisevergütung von aktuell bis zu 12 Cent je Kilowattstunde. Den Steuerzahler kostet das 15 bis 17 Milliarden Euro im Jahr, so Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Deshalb soll das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, nun geändert werden.
Wir beenden, dass Anlagen gefördert werden, die so hohe Renditen erzielen, dass sie ohnehin installiert würden. Wir beenden das EEG als Rundum-Sorglos-Paket.
Vom nächsten Jahr an soll es für neu installierte Anlagen bis 25 Kilowatt Leistung nicht mehr wie bislang 20 Jahre lang eine garantierte Vergütung geben, sondern nur noch maximal 3 Jahre lang. Danach muss ein Vertrag mit einem Direktvermarkter geschlossen werden, der den Strom an der Strombörse verkauft. Allerdings zu schwankenden und damit schwer kalkulierbaren Preisen.
Wenn die potenziellen Anlagenbetreiber eben nicht mehr damit rechnen können, dass sich das für sie lohnt, diese PV-Anlage eben zu investieren da rein, das sind ja auch mehrere tausend Euro nach wie vor, dann werden sie eben diese Anlagen nicht mehr bauen.
Kritik kommt auch aus den Ländern.
Wir haben ja den Hochlauf der erneuerbaren Energien in Süddeutschland, auch in Baden-Württemberg, vor allen Dingen über die Hausdächer erlebt. Und wir wollen ja auch, dass nicht unbedingt überall landwirtschaftliche Flächen mit Freiflächen-PV belegt werden.
Nach der Sommerpause muss sich der Bundestag mit den Plänen der Bundesregierung beschäftigen.
Temperaturen um die 40 Grad und starke Winde. Im Süden und Südwesten Europas kämpfen tausende Einsatzkräfte unter schwierigen Bedingungen weiter gegen verheerende Waldbrände. Auf der griechischen Insel Kreta kamen 2 Feuerwehrleute ums Leben. Eine leichte Entspannung meldeten die spanischen Behörden. In der Region um die Hauptstadt Madrid konnten zehntausende Menschen in ihre Häuser zurückkehren. An der französischen Atlantikküste nahe der Großstadt Bordeaux bleibt die Lage dagegen angespannt. Dort flammten allein in der Nacht mehrere neue Brände auf.
Es sind apokalyptische Bilder, aufgenommen in dieser Nacht bei einem Überwachungsflug des französischen Militärs. Das Feuer in der Region nahe Bordeaux ist an mehreren Stellen neu entfacht. Lange Kolonnen von Feuerwehrwagen versuchen es einzudämmen. Menschen, die vor den Flammen fliehen mussten, finden sich in Notunterkünften wie hier in den Messehallen von Bordeaux. Die Erschöpfung ist gerade den Älteren anzusehen. Wer konnte, hat auch seine Haustiere in Sicherheit gebracht. Die Waldbrände, fürchten hier viele, könnten ihr Leben dauerhaft verändern. Wir werden uns anpassen müssen, da haben wir gar keine Wahl. Es wird in den nächsten Jahren wieder so sein. Unterstützung gibt es auch von der Bundeswehr. 2 deutsche Hubschrauber sind bei der Brandbekämpfung mit Wassertanks im Einsatz. 5000 Liter Löschwasser werden pro Flug abgeworfen. Auch in Spanien sind die Feuer längst nicht alle unter Kontrolle. Es gibt noch 8 große Waldbrände im Land, die größte Feuerkatastrophe seit Beginn der Aufzeichnungen. In Navas del Rey, etwa eine Autostunde von Madrid, hat das Feuer große Schäden angerichtet. Pedro Martinez Rodriguez und seine Familie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch ihr Haus wurde von den Flammen schwer verwüstet. Wir leben zu fünft in diesem Haus und jetzt müssen wir es selbst instand setzen, weil wir finanziell nicht die Mittel haben, es anders zu bezahlen, weil ich arbeitslos bin und mein Vater ist Rentner. In Spanien wie in Frankreich kämpfen die Feuerwehrleute bis zur Erschöpfung. Ein Ende der Waldbrände ist bisher nicht in Sicht.
Zu den Waldbränden in Europa sendet das Erste heute auch einen Weltspiegel extra um 23.05 Uhr. Weiter östlich in Europa führen Hitze und Trockenheit zu anderen Problemen. Niedrigwasser macht die Schifffahrt unwirtschaftlich oder ganz unmöglich. Etwa auf der Donau, die so wenig Wasser führt wie noch nie in diesem Jahrhundert. Von Deutschland über Österreich bis nach Rumänien können Schiffe nicht voll beladen werden. Dadurch sind viele Fahrten nicht mehr rentabel oder werden ganz eingestellt. So auch in Pöchlarn in Österreich.
Pöchlarn an der Donau. Hier ist Endstation für die MS Primadonna. Eigentlich sollte das Kreuzfahrtschiff von Passau bis nach Wien fahren, doch es geht nicht weiter. Statt bei 3 Metern liegt der Pegelstand der Donau auf der Strecke bei nur noch knapp über 1 Meter.
Dann bleiben wir stecken und dann wäre schon für die Urlauber eine große Gefahr. Also das muss unter allen Umständen verhindert werden.
In Bulgarien konnte dieses Szenario gestern nicht mehr verhindert werden. Ein Donaukreuzfahrtschiff lief auf Grund, die Passagiere mussten an Land gebracht werden. In Kroatien kommen alte Schiffswracks zum Vorschein. Und in Rumänien musste mangels Kühlwassers ein Atomreaktor vorübergehend abgeschaltet werden. Das Land verzeichnet den niedrigsten Pegelstand der Donau seit 30 Jahren. Wir erwarten eine noch schlimmere Situation, da die Trockenzeit normalerweise erst im September oder Oktober beginnt. Eine Situation, unter der auch die Frachtschifffahrt massiv leidet. Voll beladen ist die Donau aktuell nicht durchgängig zu befahren.
Also der ist jetzt beladen auf maximal 30-40% seiner Kapazität. Und damit ist er komplett unwirtschaftlich.
Der Klimawandel stellt die Binnenschifffahrt vor immer größere Herausforderungen. Denn an Bilder wie diese wird man sich gewöhnen müssen.
Wacken. Bekannt für Staub, Schlamm und laute Musik ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Im gleichnamigen 2000-Seelendorf in Schleswig-Holstein öffnet die diesjährige Metal-Party heute ihre Türen. Das Festival ist in den 35 Jahren mit mehr als 85.000 verkauften Tickets weit über das Dorf hinausgewachsen. Das Publikum älter, aber nicht leiser.
Es ist 3:30 Uhr. Die Fans stürmen den Holy Ground, den Platz vor der Hauptbühne. Wacken 2026, das Metal Festival, ist erneut komplett ausverkauft. Viele Besucher halten ihm seit Jahrzehnten die Treue und sind inzwischen im Rentenalter.
Ganz viele zum Rentenbeginn gönnen sich eine Kreuzfahrt. Scheiße! Wir fahren nach Wacken, das ist unser Rentenbeginn.
Ich hab mal ein komplettes Bett mit Matratze, mit alles drum und dran, wie es sich gehört.
Eine offizielle Altersstatistik nennt der Veranstalter nicht, aber der Blick aufs Gelände zeigt, hier treffen finanzielle Möglichkeiten und der Anspruch auf Komfort zusammen. Eine solche Hütte mietet man ab 2.500 Euro für eine Woche.
Mit 30 hätte ich mir das noch nicht leisten können, ja. Also da wäre ich auf den Zeltplatz gegangen.
Wir haben lange hier noch gearbeitet und unser letztes Hemd hat keine Tasche.
Richtig.
Den älteren Semestern dürfte auch entgegenkommen, dass in diesem Jahr deutlich mehr feste Bodenplatten verlegt wurden.
Wir haben gestern noch eine Dame getroffen, die wird in Kürze 70 mit dem Rollator. Das ist das, was die Atmosphäre hier ausmacht. Ob Rollator, ob Krücken, ob Rollstuhl, es wird überall geholfen, es wird für alle gesorgt, es ist einfach nur perfekt.
Ja. Also es sind schon viele Alte, aber es sind auch viele, sag ich mal, in unserem Alter, oder?
Ja. Es ist eine Line-Up-Frage.
Das Line-Up, also die Auswahl an Bands, ist in diesem Jahr eine Mischung aus vielen altbekannten Bands und einigen Newcomern. Eben ein bisschen wie die Besucher selbst.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 30. Juli.
Das Hoch zieht weiter nach Osteuropa und macht den Weg frei für mehr Tiefdruckeinfluss. Heute Nacht ist es meist klar. Gegen Morgen ziehen im Westen lockere Wolken auf. Der Tag beginnt noch mit viel Sonne. Im Verlauf werden die Wolken von Westen her dichter. Der Wind frischt auf mit stürmischen Böen bis hin zu Orkanböen. Dazu gibt es örtlich Schauer und heftige Gewitter. Die Nacht wird im Südwesten und Westen häufiger tropisch, am frischesten im Erzgebirge. Morgen Höchstwerte von meist 32 bis 40 Grad. Kühler bleibt es auf den Nordseeinseln. Am Freitag Sonne und Wolken, ab dem Nachmittag in schwüler Luft regional Schauer und zum Teil heftige Gewitter. Die gibt's am Samstag noch in der Südosthälfte, am Sonntag am ehesten im Süden, oft aber trocken und sonnig.
In den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr fragt Susanne Stichler den neuen Bundesverkehrsminister Steffen Bilger, wie er Straße und Schiene jetzt schnell sanieren will. Außerdem geht es um die umstrittenen Pläne von FIFA-Präsident Infantino, private Investoren an WM-Turnieren zu beteiligen.